Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
Ich habe auch im Freundes- und Bekanntenkreis den einen oder anderen Fall, wo Väter viel zu lange in der eigenen Firma sich festgekrallt haben und die daran definitiv gescheitert sind. Und das ist also definitiv nicht das, was ich möchte. Zumal vor dem Hintergrund, wir haben ja die nächste Generation, die in den Startlöchern steht.
Wenn eine Person über viele Jahrzehnte der Boss in dem Unternehmen war, auch noch in einem Familienbetrieb, der eben seinen Namen trägt, dann finde ich es immer spannend herauszufinden, wie sich die danach verhält im Quasi-Ruhestand. Also mischt sie sich ins operative Geschäft ein. Unter anderem das möchte ich mit meinem heutigen Gast besprechen, auf den ich mich schon besonders gefreut habe, muss ich sagen, weil er wirklich ein Typ ist. Und zwar die Münchner Händlerlegende Flori Schuster. Ich glaube, den brauche ich euch nicht mehr großartig vorzustellen. Nur so viel. Er stand fast 40 Jahre an der Spitze bei Sport Schuster, dem Sporthaus des Südens. Von Flori Schuster wollte ich aber eben nicht nur wissen, ob er so eine Art Uli Hoeneß des Sporthaus Schuster ist, Stichwort einmischen, sondern auch, was in seiner langen Händlerkarriere die schwierigsten, aber auch schönsten Momente waren. Wir haben zudem über das Thema Nachfolge gesprochen, die Initiative Münchens Erste Häuser und über die Attraktivität der Innenstädte, ein ganz großes Problemfeld. Also seid gespannt auf die Folge, auf meinen Gast Flori Schuster und los geht's.
Herr Schuster, herzlich willkommen zum Podcast von SAZ Sports. Freut mich wirklich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen können, dass es geklappt hat. Sie sind sozusagen hier heute in Ihrer Eigenschaft als Händlerlegende. Und ja, da freut es mich sehr, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen können.
Sehr gern. Als Legende hat man ja hin und wieder auch ein bisschen mehr Zeit als vorher in den Zeiten, wo man zur Legende geworden ist.
Genau. Ja, Herr Schuster, wir zeichnen die Folge in Ihrem Büro auf, hier bei Sport Schuster. Sie kommen immer montags und dienstags her. Jetzt sind Sie seit 3 Jahren raus aus der Geschäftsführung. Was treibt Sie denn nach wie vor hierher, also in die heiligen Hallen sozusagen?
Ja, die heiligen Hallen. Das Zitat kommt ja aus der Zauberflöte und die Arie heißt, in diesen heiligen Hallen kennt man die Rache nicht und ist ein Mensch gefallen, führt Liebe ihn zur Pflicht und die Liebe ist eigentlich das und die Pflicht auch natürlich, die mich in diese heiligen Hallen zurückführt, weil es einfach Zeit meines Lebens für mich so wichtig war, mit so vielen sympathischen und netten Leuten und überhaupt mit Leuten umzugehen und das ist eigentlich das, was ich vermissen würde, wenn ich nur noch zu Hause rumhängen würde oder mich nur noch Dingen widmen würde, die so gar nichts mehr mit dem beruflichen Vorleben zu tun hätten. Das ist eigentlich wirklich das Umgehen mit Menschen und mit Leuten, mit denen man nun Jahrzehnte hier im Haus zusammengearbeitet hat. Das ist das, was mich hierher zieht tatsächlich.
Eine ganz kurze Unterbrechung mit einem wichtigen Hinweis. Seit 50 Jahren begleitet SAZ Sport mittlerweile die Branche und ebenso wie Sportartikel, Industrie und Handel befindet sich auch die Medienwelt und damit SAZ Sport im Wandel. Als Plattform für die Branche sehen wir es als unsere Aufgabe zu informieren, Orientierung zu geben, den Austausch in der Branche zu fördern und uns alle gemeinsam für die Zukunft fit und stark zu machen. Und das alles passiert und jetzt kommt's auf dem SPOKO, dem SAZ Sportkongress, der am 22. und 23. Oktober in München über die Bühne gehen wird. Ihr erlebt dort spannende Vorträge, die Klarheit schaffen, inspirieren und über den Tellerrand blicken. Es gibt Diskussionen zu den wichtigsten Themen der Branche und natürlich ganz klar sehr viel Austausch und Networking. Der erste Tag beschäftigt sich vor allem mit Themen der Digitalisierung, die alle Bereiche und Prozesse berührt und verändert. Wir freuen uns sehr, als Keynote-Speaker den Markus Huppach gewinnen zu können. Der ist bestens bekannt in der Branche. Ihr kennt ihn vielleicht aus seiner Zeit bei ASICS und Sport 2000. Und der fragt, was geht Sportartikelbranche? Und ja, euch erwartet in dem Vortrag eine kurzweilige Reise durch die Sportartikelbranche. Lasst euch von spannenden Sicht- und Denkweisen und Einblicken aus der Marken- und Handelssicht überraschen und entdeckt, wie alle Beteiligten die komplexe, teils auch angespannte Beziehung zwischen beiden Akteuren in ein gewinnbringendes Zusammenspiel mit Fokus auf den Konsumenten verwandeln können. Im Anschluss gibt es dann verschiedene Workshops und Breakout-Sessions. Und am Dienstagabend, also den 22.10., steigt dann die große 50 Jahre SAZ Sport Party. Der zweite Tag beschäftigt sich mit den Themen Transformation des Handels, Nachhaltigkeit und der gesellschaftlichen Bedeutung und Rolle des Sports. Also hier wird der Tag eröffnet von Rupert Bodmeier von Disruptive. Und zwar wird er über folgendes Thema sprechen: Next Generation Commerce, wie Artificial Intelligence, also AI, neue Standards im Handel setzt und die Branche auf den Kopf stellt. Also, seid dabei auf dem Spoko. Tickets gibt's unter event.sazsport.de/tickets.
Sie haben mir im Vorgespräch was über Ihr Museum verraten. Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Was wird da aufgebaut und was ist da so Ihre Funktion?
Ja, meine Funktion ist eigentlich das, dass ich irgendwo der Zusammenhalt, der Magnetismus des Ganzen sein möchte. Ich habe diese Sammlung, es ist eigentlich kein Museum, weil es selten ausgestellt wird, sondern es ist lediglich so, dass wir im Rahmen von irgendwelchen Innenausstattungen im Laden oder dergleichen mal das eine oder andere brauchen können, um auch die langjährige Kompetenz des Hauses darzustellen. Aber im Großen und Ganzen ist es in erster Linie mal eine Sammlung, die ich von meinem Vater übernommen habe. Und nachdem mein Vater sehr jung verstorben ist, war die Sammlung in keinem guten Zustand. Da ist ständig irgendwas auch eben für dieselben Zwecke entnommen worden und dann wieder zurück, mehr oder weniger in die Ecke gestellt worden. Und irgendwo darunter hat natürlich die Dokumentation stark gelitten. Und ich habe mir vorgenommen, meinen Söhnen das in einem besseren Zustand zu hinterlassen, als ich es in die Hände bekommen habe. Und das ist im Moment mache ich mir zur Aufgabe, zusammen mit einem Mitarbeiter an dieser Stelle, dass man wirklich eine ordentliche Inventarisation, wie es in Museen üblich ist, mit den entsprechenden Präzisionen, die dazu notwendig sind, weil du bist ja irgendwo treuhänderischer Bewahrer von irgendwelchen Gegenständen. Und das erfordert auch einen gewissen Aufwand. Dazu kommt noch, dass mir das Ganze natürlich so sehr entgegenkommt, weil ich viele von den Leuten, die mit diesen Produkten oder mit diesen Exponaten, mit denen wir es da zu tun haben, die mit denen gearbeitet haben, und die Leute habe ich noch kennenlernen dürfen, und das macht einfach irrsinnig viel Freude, zu versuchen, den einen ordentlichen Rahmen zu geben, und es ist eine zeitaufwendige Geschichte. Aber das ist was mir wirklich sehr viel Spaß macht, auch zu recherchieren, das eine oder andere, was wir noch nicht wissen. Und dann kommt natürlich dazu, dass ich der Einzige im Haus bin, der tatsächlich diese Kenntnisse noch hat aus der eigenen Erinnerung heraus und der da irgendwo ein bisschen eigene Erzählungen beisteuern kann.
Sehr schön. Das ist quasi so ein Streifzug durch 111 Jahre Sportschuster-Geschichte, kann man das so sagen?
Nicht nur, sondern wir haben zum Beispiel unter den Skien, die in dieser Sammlung auch sind, die sind ja viele Jahrhunderte alt. Das sind also Fundstücke, die im Moor konserviert waren. Mooreschen-Ski nennen sich die auch. Und also das geht viel, viel länger zurück in der Historie, als das Sportler Schuster selber das abbilden könnte.
Okay. Ja, sehr schön. Herr Schuster, man kann sagen, Sport Schuster ist nach wie vor ein Familienbetrieb. Das ist eine Sache, die in der heutigen Zeit, würde ich mal sagen, von unschätzbarem Wert ist. Wie sieht denn eigentlich so die Rollenverteilung bei den Schusters aus?
Im Moment ist es so, dass in der Geschäftsführung der GmbH, also der Betriebsgesellschaft, kein Familienmitglied repräsentiert ist. Das liegt nicht daran, dass wir keines hätten, sondern das liegt daran, dass derjenige meiner Söhne, der Benedikt, der Jüngste, der dafür vorgesehen ist, dass der im Moment sich noch Kenntnisse und Erfahrungen holt in einem auch Familienbetrieb, aber von Seiten meiner Frau, und ist dort in einer Art Stabsstelle, die ja so ein bisschen in der Controlling-Ecke angesiedelt ist, mit dem Effekt, dass er dort sicherlich für seine Verwendung hier im Haus wertvolle Kenntnisse noch gewinnt. Und es wird also im Rahmen der nächsten 1, 2, 3 maximal Jahre stattfinden, dass er dann hier im Haus aufschlägt und dann hier die entsprechenden Aufgaben übernimmt nach einer Einarbeitungszeit, wo er noch, so ist es geplant, parallel zum Herrn Angstler tätig sein soll und von ihm sich das eine oder andere abschauen soll, zusammen mit dem anderen Geschäftsführer, der im Moment die Zügel auch hier im Haus in den Händen hält, das ist der Konstantin Rentrop, mit dem Effekt, dass man im Fernziel dann den Benedikt Schuster mit dem Konstantin Rentrop als gemeinschaftliche Geschäftsführung hier im Haus haben und dann wieder den Sollzustand haben, dass wir einen internen und einen externen Geschäftsführer haben.
Genau, das ist Ihnen, glaube ich, auch schon sehr wichtig und macht Sie auch schon ein bisschen stolz, dass Sie so die Familientradition auch in der Geschäftsführung weiter.
Das war eigentlich immer mein ein riesiger Bonuspunkt, den ich empfunden habe. Und über der Türe unten an der Rosenstraße derselbe Namen steht wie der am Chefbüro oben. Und das ist ein solcher Luxus, den man da in Händen hält. Und diese Identität des Ganzen, das ist für mich ja eine unglaubliche Visitenkarte dessen, was wir hier haben.
Ja, wie sieht's denn mit Ihren beiden anderen Söhnen aus, glaube ich? Zwei sind's, glaube ich, noch, ne? Tobias, genau, ja. Und der
Sebastian.
Sebastian, okay. Wofür sind die zuständig?
Sebastian hat keine Rolle im Haus hier, aber der Tobias ist derjenige, der mit mir zusammen die KG bearbeitet, sozusagen. Und die KG ist natürlich der Immobilienbesitzer und sozusagen der Vermieter für die GmbH. Und insofern haben wir an diesen beiden Stellen, haben wir zwei meiner Söhne im Einsatz, also die Verbindung des Hauses zur Familie ist nach wie vor ungebrochen und soll auch so bleiben. Und ja, das ist eine Situation, die sich ganz gut bewährt hat. Irgendwo muss ich natürlich auch mit meinem biologischen Ende mal rechnen und insofern empfinde ich, dass das Feld ganz gut bestellt ist.
Mhm, definitiv. Was würde eigentlich für eine Position auf Ihrer Visitenkarte stehen? Sind Sie eigentlich schon noch so eine Art Berater für das Sporthaus Schuster oder würde es schon zu weit führen? Wie sehen Sie sich denn so?
Ich weiß immer nicht, ob der Begriff Patriarch so ein erstrebenswerter ist, aber irgendwo habe ich mich an den ganz gut gewöhnt, weil das ist, ja, oder Spiritus Rector ist jetzt sicherlich wäre zu viel gesagt, weil ich sehe sehr wohl meine Grenzen an der Stelle, weil natürlich die ganze Handelslandschaft zum einen und dann die Technologien, mit denen du im Rahmen dessen zu tun hast, zum anderen, haben sich in einer Art und Weise entwickelt, die mich früher sehr, sehr fasziniert hat, die aber heute mittlerweile ein Tempo und eine Geschwindigkeit angenommen hat und auch eine Ausprägung, mit der ich irgendwo mehr und mehr nichts anfangen kann und wo einfach Dinge, wenn du, was weiß ich, Suchmaschinenoptimierungen oder dergleichen, wenn du den Eindruck hast, dass eigentlich derjenige, der auf der anderen Seite des Tisches sitzt, ständig die Spielregeln neu definieren darf, er hat ja jetzt gerade die Firma Google beispielsweise ein bisschen einen an die Waffe gekriegt. Das macht mir wenig Freude und ich merke es auch in Diskussionen mit meinen Söhnen, die betrachten das viel eher als Herausforderung als ich und insofern bin ich nicht unfroh, dass ich an der einen oder anderen Stelle nicht mehr so viel sagen muss, wie ich das früher hätte müssen oder hätte wollen. Deswegen ist der Hüter irgendwo dieses Selbstbewusstseins des Hauses ist mir eigentlich viel lieber als Rolle. Und irgendwo der Hüter dessen, wie der Schuster nach außen wahrgenommen wird, ist mir als Rolle viel lieber als irgendwo derjenige, der jetzt großartig die strategischen Züge bestimmt.
Okay,
das
dann
kann nicht meins sein.
Ja, klar, verstehe ich. Okay, dann könnte man Sie fast so ein bisschen als Markenbotschafter bezeichnen, oder?
Ja, also sicherlich Teil der Marke, wenn das Botschafter ist, dann ja, ganz sicher, ja. Mhm. Und ich bin derjenige, der für Podcasts aufgefordert wird, zum Beispiel.
Zum Beispiel?
Das zeigt es ja schon.
Wie groß ist denn eigentlich noch Ihr Einfluss aufs Unternehmen, tatsächlich auch aufs operative Geschäft?
Der ist relativ gering, weil natürlich irgendwo sich in so vielerlei Hinsicht die Spielregeln so geändert haben, dass ich, wenn ich mir anmaßen würde, dort so sehr das Heft in der Hand zu halten, dass ich selber weiß, dass ich das in der Flexibilität nicht könnte und möglicherweise gar nicht wollen würde. Und ich bin für viele strategischen Ansätze in dieser Zeit bin ich nicht mehr der Richtige. Da bin ich mir völlig im Klaren drüber. Ich habe auch im Freundes- und Bekanntenkreis den einen oder anderen Fall, wo Väter viel zu lange in der eigenen Firma sich festgekrallt haben und die daran definitiv gescheitert sind. Und das ist also definitiv nicht das, was ich möchte. Zumal vor dem Hintergrund, wir haben ja die nächste Generation, die in den Startlöchern steht. Und insofern, glaube ich, sind wir gut aufgestellt. Und in dieser bestimmenden Weise braucht dieses Haus mich nicht.
Okay. Das heißt, dann sind Sie quasi nicht so eine Art Uli Hoeneß des Sporthaus Schusters. Ich meine, Sie wissen, welchen Einfluss der Uli Hoeneß noch auf den FC Bayern hat. Und da sind Sie also relativ weit davon weg.
Irgendwo die Position gefällt mir schon, weil der Uli Hoeneß natürlich unter Umständen auch Dinge sagt, die anderen überhaupt nicht gefallen und sich nicht scheut, die zu sagen. Das ist nun menschlich nicht unbedingt meine Ecke. Aber das Vorhandensein einer solchen Stabsstelle, wenn man es so nennen möchte, finde ich sehr, sehr nützlich. Und wenn ich ein Stück weit in der Ecke, wo es mir behagt, den Uli Hoeneß geben kann, dann wäre ich nicht unzufrieden an der Stelle. Abgesehen davon, dass Uli Hoeneß natürlich unglaublich erfolgreich gewirkt hat über Jahrzehnte hinweg.
Ja, wenn ich richtig informiert bin, dann sind Sie 1984 Geschäftsführer von Sport Schuster geworden. Sie haben also unglaublich viel erlebt in der Sporthandelslandschaft. Jetzt würde mich mal interessieren, gab es Phasen oder auch Momente in Ihrer Zeit, in der Sie wirklich große Existenzängste hatten? Also wo Sie auch tatsächlich um das Lebenswerk der Familie Schuster so ein bisschen bangen mussten?
Ja, das ist eigentlich immer dann, wenn du dich in fremder Leute Hände begeben musst. Und das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn du irgendwelche großen Umbauten ansteuerst. Da sitzt du am Tisch zwangsläufig mit Behörden, sitzt du am Tisch mit Baufirmen, da sitzt du am Tisch mit Gutachter, Gremien oder mit der Stadtgestaltungskommission beispielsweise im Rathaus, wo es dann um gestalterische Dinge, die äußere Form eines Hauses geht. Und das sind Dinge, die zum Teil so wahnsinnig viel Potenzial an sich ziehen oder so viel Unsicherheit verbreiten, dass du unter Umständen wirklich dir überlegst, wie soll ich denn das verdienen, was die jetzt eigentlich einfordern, damit ich den nächsten Schritt zum Erfolg, nicht nur zu meinem Erfolg, sondern zu dem Erfolg des Standorts München und so weiter mache. Und da ist es eigentlich speziell bei Bautätigkeiten, namentlich bei dem letzten Umbau, der dann 2018 fertiggestellt wurde. Da haben wir ja ein Jahr Bauzeitverzögerung gehabt und das ist eine enorme Zeitdauer. Ganz zu schweigen von den entsprechenden Kostensteigerungen, die damit einhergehen. Das sind eigentlich immer Dinge, wo du sagst, Menschenskinder, können wir das übertauchen oder nicht? Und insofern ist es nicht so außergewöhnlich, dass hin und wieder solche Episoden ist es dann im Rückblick. Aber es ist schon sehr, sehr bedrohlich im Zeitraum des Durchlebens solcher Situationen.
Ja, ich glaube, das hat dem Unternehmen relativ viel Kraft gekostet und auch Ihnen persönlich. Ich kann mich erinnern, dass Sie damals bei der Eröffnung haben Sie sehr, sehr erleichtert gewirkt und Sie haben auch ein bisschen gestöhnt sogar. Also normalerweise ist so ja, wenn man quasi was neu eröffnet oder wieder öffnet, dann freut man sich sehr. Aber ich habe bei Ihnen damals auch eine große Erleichterung, aber auch eine leichte Erschöpfung festgestellt.
Ja, das war unter anderem der Grund dafür war, dass ich mich an dem Tag am Vormittag selber aus dem Krankenhaus entlassen hatte, weil ich wegen einer Geschichte 2 Wochen im Krankenhaus gelegen bin. Das war die einzige Wiesn, die ich versäumt habe und das die Wiesn im Krankenhaus aus dem Bett heraus zu verfolgen, war auch nicht angenehm. Aber da war es dann so, dass ich wirklich am Vormittag der Eröffnung habe ich denen im Krankenhaus gesagt, Freunde, ihr könnt machen, was wollt, aber notfalls seile ich mich an der Bettwäsche ab. Und so habe ich es dann auch getan. Und insofern war ich körperlich nicht besonders gut drauf. Das ist ganz klar in dem Zusammenhang. Aber die Veranstaltung als solche war, ist jetzt nicht unbedingt mein Adjektiv, aber die Veranstaltung als solche war hochgradig geil. Und dass man natürlich die Bauzeit oder ja die Bautätigkeit zu, es ist ja nie hundertprozentig, wie du dann fertig bist bei so einem Anlass, sondern da ist dann noch etliche Wochen und Monate noch Nachgeplänkel mit irgendwelchen noch Reparaturen oder dergleichen. Aber die Hauseröffnung ist schon immer ein ganz großer Anlass und insofern hat der Eindruck damals etwas getäuscht. Es waren schon sehr, sehr viel Erleichterung und Freude dabei.
Okay.
Nach so einem Umbau.
Okay. Aber so im laufenden Geschäftsbetrieb, wenn wir jetzt mal die Umbauten außen vor lassen, da gab es diese Existenzangst nie. Also es lief eigentlich immer so, zumindest einigermaßen, wie Sie sich es auch vorgestellt haben.
Naja, wir haben natürlich immer, und das haben wir bis auf den heutigen Tag, Anlass, von unserem Duktus überzeugt zu sein. Und das zeigt sich ja an der Konkurrenzsituation im Moment. Dass natürlich da, wo du das Heft in eigenen Händen hältst, bist du ja in einer vergleichsweise luxuriösen Situation unterwegs und wir haben keinerlei Konzernbindung und so weiter und das ist ein Bonus, den wir genießen und den wir auch nutzen, wo wir aus unserer eigenen Expertise heraus einfach unser Schicksal in die Hand nehmen können und das ist, wenn du irgendwo als Teil eines Konzerns unterwegs bist, dann schauen die Dinge da ganz anders aus.
Genau, jetzt würde ich aber gerne noch Ihre schönsten Momente erfahren. Also gab es Momente oder Phasen, ja, ich will nicht sagen Glücksgefühle, das klingt so ein bisschen pathetisch, weil ich finde, als Händler muss man immer wieder nach vorne schauen und immer wieder, es ist genauso, als wenn du eine Meisterschaft gewinnst, dann kannst du die kurz mal feiern, aber die nächste Saison, die beginnt ziemlich bald und du musst es bestätigen. Aber gab es dennoch eine Phase, wo sie auf so eine Erfolgswelle geschwimmt sind und wo sie wirklich auch wirklich schöne Momente erlebt haben?
Ja, also das, wenn das nicht der Fall wäre, dann würde ich wahrscheinlich jetzt nicht hier sitzen, weil ich dann nicht gerne über meinen beruflichen Alltag sprechen würde. Aber es ist also definitiv immer die Wiedereröffnungen nach Bauzeit. Das ist was, wo wirklich Adrenalin bis an die Oberkante Unterlippe in dir schwappt. Und das ist ganz sicherlich einer dieser extrem erfreulichen Anlässe. Dann hatte ich ja das Vergnügen, schon 3 unserer Jubiläen mitzuerleben. Bei dem ersten, da war ich 8, hatte ich noch keine größere Rolle zu spielen. Ich musste zwar mit auf die Bühne und mein Vater hat mich dann sozusagen als Wahrer der Historie des Unternehmens mit auf die Bühne gezerrt. Mir war das mit 8 A unangenehm und B die Vorstellung, dass es dann geheißen hat, in 25 Jahren würde ich dann wohl die Zügel in der Hand halten, weil man damals noch gedacht, ach komm, 25 Jahre, da ist noch ewig lang hin. Und dann kamen aber diese 25 Jahre, war dann unser 75-jähriges Jubiläum, da hatte ich dann die Zügel in der Hand, beim 100-jährigen hatte ich sie immer noch in der Hand. Und diese Jubiläen machen dann natürlich schon sehr, sehr viel Spaß, weil du eigentlich dann mit Leuten feierst, die über diese Jahre hinweg eigentlich dir nicht selten zu Freunden geworden sind. Und das ist eine unheimliche Freude gewesen. Und ja, ansonsten habe ich einen ganz spezifischen Anlass. Das war in der Nacht vor der Eröffnung 2006. Das war das unselige Spiel gegen die Italiener bei der Fußball-WM damals, wo wir in der Nachspielzeit dann verloren haben leider. Aber es war so, dass wir natürlich in der Nacht vor einer Hauseröffnung, da ist noch Remi Demi im Haus ohne Ende. Und wir hatten also hier nahezu die komplette Mannschaft an Bord und haben eingeräumt und haben noch eben die Eröffnungsfeierlichkeiten vorbereitet. Haben aber dann unterbrochen zu diesem Fußballspiel. Wir hatten sogar noch Handwerker im Haus, das waren Italiener. Die sind dann rausgezogen und haben sich in irgendeiner Pizzeria verschanzt und haben dort das Spiel angeschaut. Aber bei uns war es so, wir haben halt dann gearbeitet und das Fußballspiel war und die Halbzeit war und die zweite Halbzeit und dann wäre die Arbeit weitergegangen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, haben die Mitarbeiter eigentlich schon da und mich gefragt, Herr Schuster, Sie müssen unsere Klettersteigwand, müssen Sie doch im Rahmen der Presse Erstbesteigung und pipapo. Und dann habe ich gesagt, Erstbesteigung herzlich gern, aber irgendwo das im Rahmen der Presse liegt mir an der Stelle so nicht. Aber mir ist dann während der Halbzeit ist mir dann eingefallen, jetzt mache ich das. Dann war es tatsächlich so, dass der Abpfiff der ersten Halbzeit war. Und ich bin dann rüber und habe mir meinen Klettergurt geholt, den ich im Büro liegen hatte. Und bin dann ganz alleine durch diesen Klettersteig gekraxelt. Und irgendwann, wie ich im dritten Stock, das fängt also im Untergeschoss an, und wie ich dann irgendwann im dritten Stock war, haben die Mitarbeiter das mitgekriegt. Und am Schluss, wie ich dann zwischen dritten und fünften Stock unterwegs war, bin ich also vom Treppenhaus her von den Mitarbeitern angecheert worden und habe also dann wirklich in diesem intimen, aber doch vergleichsweise großen Rahmen diese Erstbesteigung des Klettersteigs unternommen. Und da habe ich in der Erinnerung wirklich mich so eins gefühlt mit meinem kletternden Großvater und mit meinem kletternden Vater. Und das ist eigentlich eines der ganz großen Glücksgefühle gewesen in meiner Historie hier im Haus und lässt sich entsprechend eingrenzen auf den Tag im Jahr 2006 und auf diese Viertelstunde, die das dann gedauert hat. Das ist was mir ja nach wie vor emotional irrsinnig in der Seele glimmt.
Okay, ja, schöne Episode. Ich würde ganz gerne nochmal einhaken, als Sie eben mit 8 Jahren auf diese Bühne geholt worden sind. Man kann also schon sagen, dass Ihr Weg, Ihr beruflicher Lebensweg schon sehr vorgezeichnet war. Weil es ist ja, das wissen Sie selber, in der heutigen Zeit mit dieser Nachfolgeregelung nicht so einfach.
Ja, ja.
Und es gibt, ich habe ehrlich gesagt auch schon von Leuten gehört, das darf man wahrscheinlich gar nicht laut sagen, aber die sagen ihren Kindern oder die haben auch mir schon gesagt, also ich bin mir gar nicht sicher, ob ich meinem Sohn raten soll, eben in den Einzelhandel zu gehen, in den Sportfachhandel, bin ich mir nicht so sicher. Aber Ihnen oder Ihnen selber war das auch schon relativ klar, auch in Ihrer Teenagerzeit, als Sie so Richtung 20 gegangen sind und so weiter und so fort. Das war für Sie also schon völlig klar, dass Sie Sportfachhändler sein wollen, oder?
Erstens ja, ganz kurz und bündig. Es war nie eine große Diskussion und ich hatte oder ich hätte vielleicht irgendwo auch Interesse gehabt an irgendwelchen musischen Themen oder irgendwas mit Holz umzugehen, so Schreinerisches oder dergleichen interessiert mich heute noch und fasziniert mich auch, wenn ich Leuten zuschaue dabei. Aber irgendwo war unser Sortiment allein schon dermaßen sexy, dass ich eigentlich nie so diesen Alternativgedanken hatte, dass ich irgendwas anderes auch machen könnte oder machen wollte und dass das irgendwo in Frage steht. Und ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich jemals zu irgendetwas gezwungen oder gedrängt worden wäre. Und trotzdem ist es für mich irgendwo alternativlos gewesen, wie man zwischenzeitlich sagt. Ja, insofern. Und ich habe auch versucht, das ganz offensiv bei meinen Söhnen nicht zu tun. Ich habe denen gesagt, ihr könnt Zahnarzt werden, Trambahnfahrer, Opernsänger, was auch immer ihr wollt. Entscheidend ist, dass ihr glücklich werdet mit dem, was ihr macht. Und keiner von denen ist Zahnarzt, Trambahnfahrer oder Opernsänger geworden. Ich wünsche es ihnen nach wie vor, dass sie glücklich werden mit dem, was sie... Oder wenn sie irgendwann mal Anlass haben, zurückzuschauen, dass sie sagen können, ich bin glücklich geworden mit dem, was ich mache.
Ein kurzer Hinweis und der geht raus an die gesamte Outdoor-Branche. Wir freuen uns sehr, euch eine neue Studie anbieten zu können, die wir gemeinsam mit dem Marktforschungs- und Beratungsinstitut Market Media 24 erstellt haben. Die trägt den Namen Consumer Report 2024, die Outdoor-Branche in Deutschland, und liefert eine schon sehr tiefgründige Analyse über das Konsumverhalten von Outdoorern, aber auch von Nichtsportlern. Befragt wurden dafür 5.000 Menschen aus der gesamten Bundesrepublik, davon waren 2.137 Outdoor-Sportler. In der Studie erfahrt ihr alles über Lieblingssportarten, Lieblingsmarken, die Wichtigkeit von Marken beim Kauf, über Shoppingkanäle und wo genau gekauft wurde, wie bekannt Textilsiegel bei den Deutschen sind, wie wichtig das Thema Produktionsstandort beim Kauf von Bekleidung und Schuhen ist und so weiter und so fort. Da könnte ich jetzt noch eine ganze Reihe an Inhalten runterbeten. Das wäre aber jetzt für die rund 100 Seiten, die die Studie umfasst, ein bisschen zu viel des Guten. Ich glaube, das versteht ihr. Alle Ergebnisse übrigens sind immer noch mal unterteilt in Geschlecht, Region und Altersklassen. Gerade die bei der Generation Z, bei den 18- bis 29-Jährigen, dürfte euch da draußen sicher mit am meisten interessieren, klar. Ja, ich kann euch nur den dringenden Rat geben, euch damit mal zu beschäftigen, ob ihr die Studie kaufen wollt. Kostenlos können wir dieses große Werk leider nicht hergeben, aber ich denke, der Preis ist es auf jeden Fall wert. Weitere Infos dazu findet ihr unter www.sazsport.de/outdoor-studie. Dort könnt ihr erstmal auch nur eine Leseprobe anfordern. Sollte es Fragen geben, gerne an die Studienleiterin wenden. Es ist die Sonja Koschel von Market Media 24. Unter koschel@marketmedia24.de oder an meine Person Florian Bergener unter bergener@saz.de. So, und jetzt weiter mit dem Gespräch.
Wenn wir jetzt mal in die jüngere Vergangenheit schauen, Sie haben vor 9 Jahren, glaube ich, war es eine ziemlich interessante Initiative gegründet, und zwar Münchens erste Häuser. Und das ist also so ein Zusammenschluss von Einzelhändlern, die eben in der Fußgängerzone hier sitzen. Und dabei sind neben Sportschuster eben auch Bettenried, Hirmer, Kustermann und Kaut Bullinger. Erklären Sie doch bitte nochmal, was Sie dazu motiviert hat.
Also der Kreis derer hat sich mittlerweile etwas geändert. Die Firma Bettenried ist nur noch so eine Art assoziiertes Mitglied. Den Kaut Bullinger gibt's nicht mehr in der Form. Aber wir haben jetzt zum Beispiel die Firma Hugendubel mit an Bord. Die Firma Kustermann, der Hirmer und wir, das ist im Moment das Viergestirn. Wir hätten auch noch durchaus ein paar andere auf der Wunschliste. Natürlich ein Beck ist hochgradig geeignet, ein Lodenfrei. Und selbst die Gastronomen zum Beispiel, die so ein Charisma in München haben, die Firma Dallmayr, der Käfer, das sind alles Leute, mit denen wir schon mal drüber gesprochen haben, die entweder gesagt haben, dass sie im Moment andere Probleme haben und deswegen im Moment diesen Gedanken nicht weiter verfolgen wollten. Im Moment ist es leider so, dass wir alle andere Probleme haben und dass irgendwo diese Initiative der ersten Häuser etwas auf Sparflamme unterwegs ist. Die existiert nach wie vor und der Kontakt ist ausgesprochen wertvoll. Es ist nur so, dass in der Vergangenheit natürlich viel mehr Dinge nach außen getragen worden sind und die ersten Häuser sichtbarer gemacht haben, als das jetzt im Moment der Fall ist. Heißt aber nicht, dass das nicht für die Zukunft wiederbelebt werden soll und sogar wird. Der Anlass dafür war der, dass wir es vermisst haben, dass wir von der Öffentlichkeit, namentlich auch von der Presse und vor allen Dingen natürlich von der Politik, von der Stadtverwaltung her, als das wahrgenommen worden sind, als was wir uns gesehen haben, nämlich die prägenden Gesichter dieser Stadt. Und das ist nun mal, da kann man begeistert sein davon oder nicht, die Stadt besteht nun mal extrem intensiv aus Handel. Die ganze Stadt wurde nur vor dem Hintergrund des Handels gegründet im Jahr 1158. Und diesen Aspekt von Handel und Wandel in einer Stadt wie München hochzuhalten und begreiflich bleiben zu lassen, wie wichtig das ist für ein Getriebe einer Stadt und dass ohne all das eigentlich die Stadt gar nicht existieren kann. Es ist keine, eine Stadt ist keine Ansammlung von Radlwegen und eine Ansammlung von Wohlfühlorten und dergleichen, sondern es hat alles eine Funktion gehabt und muss es weiter haben, um ihre Daseinsberechtigung zu behalten. Und das ist das, was wir eigentlich deutlich machen wollen an der Stelle. Und da ist es natürlich wichtig, dass gerade die prägenden Gesichter dieser Stadt in Form von Häusern wie einem Hirmer, wie einem Hugendubel und so weiter und Kustermann und der Schuster und verschiedene andere mehr, die sichtbar zu machen und die dazu zu veranlassen, sich anzubieten als Gesprächspartner für die Stadt und für die Verwaltung. Und die Verwaltung muss es halt dann wahrnehmen auch und die Politik. Und das haben wir zu Zeiten, wie wir dafür noch mehr Zeit hatten, als wir es im Moment haben, haben wir das ganz gut geschafft. Wir hatten große Podiumsdiskussionen im Bayerischen Hof zum Beispiel, wo sehr aufmerksamkeitsstark wir die Gelegenheit hatten, auch Finger in Wunden zu legen und so. Und ja, das ist eigentlich irgendwo die Urtriebfeder der ersten Häuser gewesen. Und ansonsten die Präsenz am Markt ist unter anderem eben durch Verkaufsveranstaltungen wie einen Adventskalender, wo es an jedem Tag aus jedem der Häuser unterschiedliche besondere Schmankerl angeboten gegeben hat in der Vorweihnachtszeit. Das waren dann die Dinge, die einfach irgendwo so in der klassischen Werbeecke sichtbar geworden sind. Aber wir haben uns immer eigentlich nicht als eine Werbegemeinschaft empfunden, sondern in erster Linie als eine Wertegemeinschaft. Und ein anderer Aspekt war zum Beispiel auch, dass wir die berufliche Weiterbildung im Rahmen dieser verschiedenen Häuser in Angriff genommen haben, mit dem Effekt, dass da die Buchhändler vom Hugendubel mit den Leuten vom Schuster oder mit den Haushaltswarenleuten vom Kustermann am Tisch gesessen sind und irgendwelche handelsspezifischen Themen gelernt haben und sich im Rahmen auch der dort zur Verfügung stehenden Freizeit ausgetauscht haben. Und was mich dann so fasziniert hat, ist, dass mir Leute vom Hugendubel gesagt haben, wir hatten überhaupt keine Ahnung, welche Dinge im Laufe einer Woche für einen Schuster entscheidenden Einfluss auf Erfolg oder Misserfolg legen. Für uns ist entscheidend, ob jetzt ein neuer Harry Potter auf den Markt kommt oder nicht. Und das sind Dinge, die sind auch ein Stück weit kalkulierbarer. Aber beim Schuster ist es unter Umständen, mein Kollege Angstl sagt dann immer, ob jetzt beim FC Bayern einer an die Latte schießt oder nicht. Das ist der große Unterschied, dass du unter Umständen dann den Erfolg einfahren kannst von so und so vielen Wochen Arbeit, die du in dieses oder jenes Thema im Vorfeld gesteckt hast. Und dieser Austausch zwischen den Branchen war an der Stelle auch sehr, sehr wichtig. Und ich meine, wir müssen das auch wieder hinkriegen, dass wir an anderer Stelle die Sorgen so weit minimieren, dass wir uns um solche Themen wieder mehr kümmern können, die einfach unsere Häuser dann von der Qualifikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann so aufpeppen, dass die mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein dann wieder im Verkauf stehen und sich ihres Wertes bewusst sein können.
Hat diese Aktion eigentlich was auch in Richtung Politik bewirkt?
Ja, bewirkt ist immer schwer zu sagen, weil du kannst es ja dann nicht unter Umständen deiner eigenen Initiative zuordnen. Aber wir hatten schon sehr deutlich den Eindruck, dass wir gehört worden sind. Und nun haben sich natürlich in der Zwischenzeit von Corona angefangen mit dem Ukraine-Krieg und mit verschiedenen anderen Dingen bis hin zum René Benko beispielsweise haben sich so viele Themen in den Vordergrund geschoben, dass die Wahrnehmung sich etwas geändert hat, leider. Aber wir sollten ja irgendwann mal es schaffen, wieder in das zu kommen, was man eine gewisse Normalität nennt. Und im Rahmen dessen meine ich, dass wir dann schon wieder auch uns vernehmlich machen können, um der Stadt zu sagen, wie wichtig eigentlich dieses Gesicht ist, was sie da hat und dessen sie sich zum Teil, hat man den Eindruck, nicht so sehr bewusst ist.
Ja, Münchens erste Häuser. Jetzt habe ich mir so überlegt, hey, man könnte doch eigentlich das Wort München durch sämtliche andere deutsche Städte ersetzen, die eine lebendige Fußgängerzone haben oder auch haben wollen. Keine Ahnung. Triers erste Häuser, Bambergs erste Häuser, Dresdens erste Häuser, Stuttgarts erste Häuser und so weiter und so fort. Wie sehr raten Sie den Einzelhändlern eben auch aus unterschiedlichen Branchen, sich in so einer Form zusammenzuschließen?
Sind Sie ein Münchner?
Nicht von Geburt an, aber ich bin Einheimischer mittlerweile, weil ich seit 20 Jahren hier lebe, ja.
Ja, die Frage ist deswegen so provokativ, weil man natürlich als Münchner München durch gar nichts ersetzen kann, egal durch Trier oder durch Berlin oder durch Hamburg oder durch Düsseldorf oder durch was auch immer, das ist nicht ersetzbar. Aber es ist natürlich ganz klar, dass irgendwo so eine Stadt noch eine Handelslandschaft hat, die über dieses individuelle Gesicht verfügt, sollten die dieses Selbstbewusstsein pflegen und entwickeln. Und ich glaube, dass mittlerweile auch durch City-Initiativen und so weiter hat sich das ja auch ein Stück weit verstärkt. Und man ist sich dessen schon einigermaßen bewusst geworden. Insofern haben Sie tatsächlich recht, dass natürlich irgendwo Standortmarketing, was anderes ist es ja nicht, das müsste ja eigentlich irgendwie von oben von Seiten der Stadt kommen, um einen steuerlichen Wohlstand zu generieren. Aber man hat selten den Eindruck, dass die Stadt eigentlich in solchen Kategorien denkt, sondern die Stadt überlässt es den Händlern selber. Man hat dann eher den Eindruck, dass diese Händler in nicht wenigen Hinsichten sekiert werden und gegängelt werden, wo man eigentlich sagen möchte, man sollte ihnen den Weg frei machen und freischaufeln, um sie ihre Qualitäten ausspielen lassen zu können. Das missversteht Politik, glaube ich, sträflich, streckenweise. Und es wäre schön, wenn man auf breiterer Front, und das ist ein Teil dessen, was wir damals versucht haben, auf breiterer Front der Stadt das begreiflich machen könnte, was der Handel eigentlich wert sein kann, wenn man es richtig macht und wenn man ihn auch entsprechend wertschätzt.
Ja. Worin, glauben Sie, liegt denn der Schlüssel, um Innenstädte wieder attraktiver zu machen?
Ja, diese Funktionen sich anschauen, die eine Stadt haben muss, das ist jetzt ein so breites Feld, dass es natürlich wahnsinnig schwierig ist, da was rauszupicken, um nicht in die Gefahr zu raten, die Stadt soll einfach dem Handel zuhören und das alles machen, was die sagen, und dann wird's schon gut. So ist es ja nicht. Aber irgendwo so die Wirtschaft eigentlich nur so als notwendiges Übel zu begreifen, wie man es nicht selten hat von Seiten der Politik, das kann es nicht sein, sondern man muss irgendwo schauen, wo Städte eigentlich herkommen, von ihrer Position her, von ihrer Positionierung, von ihrer Aufgabe her. Und ich meine, selbst die Tatsache, dass Städte dann eben irgendwann mal Residenzstädte geworden sind, was dann darin gipfelt, dass wir heute natürlich einen musealen Hintergrund haben, der irrsinnig attraktiv ist. Aber das ist ja auch, die Residenzen haben sich ja auch nur dort etabliert, wo vorher schon ein attraktives, händlerisches Umfeld war. Und einfach sich aus dieser Historie heraus, sich seine Ratschläge für die Zukunft zu holen und da zu sehen, dass nicht nur die Attraktivität eines öffentlichen Personennahverkehrs oder die Attraktivität eines nicht fossilen Verkehrs und so weiter wichtig ist, sondern dass es auch wichtig ist, den entsprechenden Magnetismus in Innenstädten herzustellen, der so attraktiv ist, dass die Leute dorthin kommen wollen und auch nicht nur Touristen, sondern dass auch irgendwo das Einzugsgebiet nach wie vor sich von diesem Magnetismus, den eine Stadt entwickeln kann und muss, sich angezogen fühlt. Das ist eigentlich die Herausforderung. Und da ist für meine Begriffe sind im Moment die Themen zu wenig, die sich die Politik dazu eigen macht, sondern man verengt den Blick so sehr auf die Umweltthemen, so wichtig die sein mögen, aber das, oder nicht nur sein mögen, sondern sie sind so wichtig. Aber irgendwo eine Tempo-30-Zone am mittleren Ring, wo ich dann eigentlich einen zähfließenden Verkehr durch einen stehenden Verkehr ersetze, das kann es nicht sein. Und ich bin mir auch darüber im Klaren, dass nicht die Stadt das will, sondern dass sie an der Stelle zu verschiedenen Dingen gezwungen wird. Aber nichtsdestotrotz, den richtigen Weg zu suchen und zu finden, ist die Aufgabe einer Stadtregierung.
Zur Not, ja. Politik ist die eine Sache, aber ich denke, Sie würden mir auch recht geben, dass wir weniger Leute wie den René Benko brauchen, oder?
Ja, also die spezifische Person René Benko ist jetzt sicherlich ein natürlich farbiges Beispiel für Dinge, die alles andere als gut gelaufen sind in diesem Zusammenhang. Aber auf der anderen Seite habe ich oft den Eindruck, dass das Wort Investor schon zum Schimpfwort geworden ist, und das kann es auch wieder nicht sein. Also irgendwo, es ist an irgendeiner Stelle bin ich auch ein Benko in dem Moment, wo ich sage, ich stelle mir in Zukunft für meinen Bereich etwas Größeres, was Schöneres vor, als ich es jetzt dort stehen habe, dann bin ich ein Investor. Und ob das dann in Größenwahn resultiert oder ob das in einem inspirierten Aufbau oder Weiterführung dessen, was ich jetzt in Händen halte, ob das das Ziel ist, ist in beiden Malen oder in beiden Fällen ist es ein Investment, und es ist nicht alles von übel. Aber da hat natürlich Signa auf breitester Front offensichtlich den Überblick verloren und auch die sich von Fundamenten verabschiedet und so weiter. Und dass sowas dann auch auf einer breiten Front Dinge in den Abgrund reißen kann, das hat man jetzt gesehen. Und auch das ist ja dann ein Stück weit darauf zurückzuführen, dass auch Kommunen sich in diesen Wahn hineinbegeben haben und irgendwo auch jede Vernunft an der Garderobe abgegeben haben. Und ja, die Dinge auf einer solideren, kleineren Flamme kochen, fallen über die Tischkante runter, trotzdem sie eigentlich dann viel, viel nachhaltiger für eine Stadt sind und das über Jahrzehnte oder über Jahrhunderte sogar bewiesen haben.
So wie Sport Schuster auch natürlich, ne?
Das ist jetzt ein Zufall.
seit 111 Jahren. Sie sind in Deutschland wirklich so einer der Vorzeigehändler. Abschließend, welchen Rat möchten Sie denn dem Unternehmen auf den Weg geben, der auch immer so ein bisschen Ihre Maxime, Ihr Motto war?
Wenn ich jetzt sage, Schuster, bleib bei deinem Leisten, wäre zu platt wahrscheinlich. Nein, es ist tatsächlich so, dass irgendwo erstens mal sich ein Gesicht und ein Profil zu schaffen, es muss ja sowieso die Triebfeder sein für einen Händler. Und dann dieses Profil natürlich auch zu pflegen, nach außen zu tragen und sichtbar und erlebbar zu machen, das ist, glaube ich, das, was für uns das Erfolgsrezept war, dass wir einfach irgendwo stellenweise ein bisschen eine andere Sprache gesprochen haben wie die meisten anderen. Namentlich, jetzt bin ich wieder beim Konzernthema, dass du natürlich irgendwo so dich auf lokale Themen nicht konzentrieren kannst und darfst, wenn du irgendwo einen Überbau hast, wo 16, 18, 20, 50 Häuser irgendwo einer Stromlinienform gehorchen müssen, dann ist es wahnsinnig schwer, irgendwo da etwas Münchnerisches oder etwas Braunschweigerisches oder etwas Hamburgerisches noch erlebbar zu machen. Und wenn ich das schaffe, noch immer als ein spezifischer Laden wahrgenommen zu werden, der eine spezifische Kundenansprache hat, wo eigentlich jeder der Mitarbeiter als in dieser Partnerschaftlichkeit und in dieser Teamfähigkeit und in dieser Freundlichkeit wahrgenommen wird, wie das bei uns zum Beispiel der Fall ist, das wird ja auch gepflegt. Und das ist ja nicht was, was man im Konferenzraum oder im Schulungsraum transportieren kann, sondern das ist eine Qualität des Umgangs miteinander. Das ist schwer, einfach so herzustellen oder zu verordnen, aber es ist möglich. Und man spürt es ja in allen möglichen Häusern, namentlich in der Sportbranche. Dem einen gelingt es besser und dem anderen weniger. Aber gerade in der Sportbranche ist es, glaube ich, noch sehr, sehr hoch der Anteil von Firmen oder von Unternehmen, die dieses Charisma noch haben. Und ich erlebe sehr, sehr viele, sowohl auf der Herstellerseite wie auch auf der Händler-Kollegenseite. Ich erlebe sehr, sehr viele, die das doch so in dieser archetypischen Form haben. Und das ist eigentlich einer der Gründe, warum ich so froh bin, dass ich in diese Branche hineingeboren worden bin, weil es wirklich ein so partnerschaftlicher, zum Teil sogar freundschaftlicher Umgang ist miteinander.
Ja, man kann immer wieder nur festhalten, das habe ich vor vielen Jahren auch mal gehört, so dieser Begriff People's Business passt wunderbar eigentlich zur Sportbranche, oder?
Ja, wobei der Anglizismus dann schon wieder mir etwas die Nase hochsteigt, weil es einfach, das ist dann schon wieder so eine entpersonalisierte Begrifflichkeit, und dass man einfach unter Umständen Gaudi hat miteinander, nicht nur auf Messen sich gegenüber sitzt und zum Teil hart verhandelt und, sondern dass man zwischendrin auch einen sehr, sehr freundschaftlichen Umgang, einen respektvollen Umgang in einer sportlichen Art und Weise pflegt, beispielsweise, dass ich sehr wohl anerkennen kann, wenn ein Konkurrent oder ein Kollege einfach an dieser oder jener Stelle einen besseren Job macht wie ich, dann bin ich bei der Olympiade auch ganz gut beraten, nicht zu sagen, der hat aber, was weiß ich, dem sein Verband hat viel mehr Geld oder dergleichen, sondern am Ende ist der oder die einfach schneller gelaufen wie ich und dann muss ich schauen, wie ich mit meinem Training umgehe, um die Karten für die Zukunft wieder anders verteilen zu lassen. Sehen wir ja jetzt tagtäglich, Gott sei Dank, in Paris.
Herr Schuster, wir könnten noch wirklich sehr, sehr lange weiterreden. Jetzt, glaube ich, müssen wir leider zum Ende kommen. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Und ich wünsche Ihnen in allererster Linie gute Gesundheit. Das ist wirklich das wichtigste Gut im Leben. Das merke ich jetzt auch selber mit meinen 48 Hüsteljahren. Das merkt man jetzt auch schon in dem Alter. Und ja, ich wünsche natürlich auch viel Erfolg weiterhin beim Bewahren, beim Kuratieren, also als Kurator sozusagen von Sport Schuster. Und ja, ich hoffe, Sie bleiben der Branche noch eine ganze Weile erhalten, wenn auch ein bisschen im Hintergrund.
Ich hoffe, die Branche bleibt auch mir erhalten, in der Form, in der ich sie so kennen und lieben gelernt habe. Aber ich habe nach wie vor die größten Hoffnungen, dass natürlich irgendwo dieser Umgang miteinander, das erlebe ich tagtäglich, dass auch in den jüngeren Generationen, mit denen ich jetzt so eins zu eins nicht mehr zu tun habe, aber dass dieser Umgang nach wie vor eigentlich so ein sympathischer ist, wie ihn ich habe erleben dürfen. Und insofern mache ich mir um diese Branche vergleichsweise wenig Sorgen. Es gibt andere Branchen, die viel schlimmer den Bedrohungen ausgesetzt sind. Und ich glaube, dass allein unser Thema Sport ist natürlich so viel mit Emotionen besetzt, Gott sei Dank, dass das immer seine ja, Zuneigung wird generieren können.
Ja, perfektes Schlusswort. Danke Ihnen.
Ich danke.
Ganz zum Abschluss noch ein wichtiger Hinweis, den ich euch mit auf den Weg geben möchte. Die Marketplace Convention in Köln ist das größte Online-Marktplatz-Event in der Dachregion und der Treffpunkt für Brands und Retailer, die auf Online-Marktplätzen erfolgreich sein wollen. Auf zwei Bühnen und in weiteren Deep-Dive-Sessions bekommt ihr den Input, den ihr als Marke, Händler oder Hersteller braucht. Und das Beste, ihr könnt euch mit Gleichgesinnten auf Augenhöhe austauschen und somit wertvolle Erkenntnisse mitnehmen und einiges lernen für euer Plattformgeschäft. Seid dabei und trefft spannende Marken, übrigens auch aus der Sportartikelbranche. Und zwar sind es zum Beispiel Erima, ein Head, ein VD, ein Schöffel, die Uvex Group und auch ein Händler wie Sportteamer ist mit am Start. Und natürlich auch noch viele weitere, und zwar aus anderen Branchen. Und man höre und staune, der BVB ist mit dabei, also Borussia Dortmund und auch so eine große Handelsmarke wie Obi. Termin für diese Veranstaltung ist der 23. und 24. Oktober, wie schon erwähnt, in Köln. Mit dem Code PODCAST gibt es für euch als Hörer des SAZ Sport Podcasts auch noch 20% Rabatt auf jedes Ticket. Alles Weitere erfahrt ihr auf marketplace-convention.de. Schaut da auf jeden Fall mal rein.
Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen und hören uns beim nächsten SAZ Sport Podcast.